Ja, ich will auch nochmal grüßen von hier, und wir haben das Zeugnis vom Rainer gehört, und wir haben dann das Lied gesungen wie. Wir kennen vielleicht Situationen, wo wir dann drinstecken und nicht so diesen Zugriff haben, wie der Jesus sich so nahe zu einem stellt, wie sich der Jesus nahe zu Rainers Seite gestellt hat. Und im Leben der Nachfolge gehört einfach auch manchmal Leid und Dinge und Entbehrung dazu, die wir am liebsten irgendwie ausschließen. Ich möchte zu diesem Wie euch mit hineinnehmen in eine Begebenheit von zwei Jüngern, die ganz eng daran waren, ganz eng daran, an dem Erleben von Golgatha, an dem Erleben, was der Jesus für uns getan hat, die ganz eng daran waren, dass der Jesus neben ihnen stand und doch keinen Zugriff drauf hatten, wie. Ich möchte, bevor ich anfange, darüber zu reden, uns den Text lesen aus Lukas 24 ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tage nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er spricht zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei allem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns hatten uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind, und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, und sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Er aber sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dieses leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen alle Schriften, das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot, segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen, und ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Soweit Gottes Wort erstmal. Wir befinden uns am Tag der Auferstehung. Der Jesus ist gestorben und auferstanden für deine und für meine Schuld. Und die beiden, die hier unterwegs waren, und ich habe gedacht, einfach die letzten Wochen immer wieder, Und der eine Kleopas heißt und der andere ist der Name gar nicht zu finden. Ich habe immer wieder meinen Namen da eingesetzt und mich eingesetzt und habe gedacht, an dieser Ort und in dieser Position finde ich mich manchmal. Es war ein Jünger, das ist ein Jesus. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der folgt jemanden nach, der hat den im Auge und er folgt dem einfach nach. Die Jünger sind dem Herrn Jesus hinterher gefolgt. Diese beiden, der Kleopas und der, wenn du deinen Namen da einsetzen möchtest, ist dem Herrn Jesus hinterher gefolgt. Die wollten da sein, wo der Jesus ist. Sie wollten da sein, wo von ihm geredet ist. Sie hatten Gemeinschaft auch in Jerusalem gehabt, diese 2,5 Tage, wo der Jesus gekreuzigt worden ist mit den anderen. Und dann geschah etwas, und wenn ich noch ein paar Verse vorher lese, Vers 11, und diese Reden schienen ihm wie ein Geschwätz, als sozusagen Maria und Magdalena und Johanna und Maria kamen und erzählten von der Auferstehung. Die haben gesagt, dass die schwätzen. Und hier bei denen lesen wir, das hat die aus der Fassung gebracht. Da sind Menschen ganz nahe dran gewesen an dem, was der Jesus getan hat. Die waren ganz nah und wussten, der Jesus ist auferstanden. Die haben das erlebt und die sprudelten über, wie der Rainer eben übergesprudelt ist von dem, wer wusste, der Jesus ist mir nahe gewesen. Und man merkt, die können das gar nicht übertragen auf den anderen. Den Herrn Jesus muss man selber erleben. Manche von denen sind dadurch bewegt worden, hinzugehen und nachzuschauen. Und sind selbst auch bewegt worden. Die beiden, die hier unterwegs waren, die waren sich am Unterhalten und gingen in eine andere Richtung nach Emmaus. Emmaus war ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Die waren des Abends, Nachmittags unterwegs, diesen Weg zu Fuß zurückzulegen. Und ich habe gedacht, Emmaus, diesen Namen gab es wohl öfters für Städte früher, das heißt warme Quellen. Und wisst ihr, wenn jede Wärme in meinem, vielleicht in deinem Leben versiegt ist, wo gehe ich dann hin? Wo versuche ich mich zu erwärmen, habe ich gedacht. Diese beiden waren miteinander unterwegs und die waren sich am Unterhalten. Ich habe gedacht, unterhalten, die haben wie so ein Dach, dieses unter etwas halten. Die waren damit beschäftigt, was geschehen war. Und das, was sie sahen, da war eigentlich all ihre Hoffnung weg gewesen. Die hatten nämlich in ihrem Herzen und ihrem Gedanken immer gewisse Vorstellungen gehabt in der Nachfolge, in der Jüngerschaft des Herrn Jesus. Die hatten die Vorstellung gehabt, das wird so und so sein. Der Jesus wird sein Reich aufrichten. Der Jesus wird König werden. Der Jesus wird vielleicht die Römer beseitigen. Und in all dem, was jetzt auf Golgatha geschehen ist, war die Hoffnung, die sie in ihrem Herzen und Leben hatte, irgendwie runter. Sie waren niedergeschlagen. Ich finde sehr bezeichnend, was wir hinterher finden, dass der Bericht der Frauen, deren Herzen so voll war von dem, was sie gesehen hatten, die auch Jünger des Herrn Jesus waren, aus der Fassung gebracht haben. Ich habe an zwei Sachen direkt denken müssen. Eines, was für uns damals sie noch gar nicht kannten, was naheliegend ist, wenn ich eine Glühbirne aus der Fassung drehe, kann die nicht mehr leuchten und die wird kalt. Also das ist eine Möglichkeit, aus der Fassung gebracht zu werden. Ich habe auch eine andere Möglichkeit gedacht, die vielleicht damals auch schon kannten. Und da bin ich dann vielleicht ein Stück drauf und auch nah dran durch meine Tochter, die Goldschmiedin ist. Wenn man ein Schmuckstück hat mit vielen, vielen wertvollen Steinen, die werden alle einzeln gefasst. Das macht der Goldschmied nicht selber, der wird zum Fasser gebracht, der dann jeden Stein an dem Ort befestigt und anbringt in diesem Schmuckstück, jeden Edelstein, wo es hingehört, dass er da zur Geltung kommt. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du weißt um deine Vergebung der Sünde, dann hat Gott dich hineingesetzt in seinen Leib, hat dir einen Platz gegeben, er hat dir Gaben und Fähigkeit gegeben. Die Bibel bezeichnet das wie so ein Leib, dass wir Teile, Körperteile des Leibes sind, wo Gott uns hineinsetzt und jedes Teil hat eine Wirksamkeit durch die Verbindung in dem Gelenk, wo es eingesetzt ist, und kann da seine Tätigkeit bringen. Und so ein Edelstein, was gefasst worden ist, was einen Platz hat zum Leuchten, um was zur Geltung zu bringen, wo du vielleicht hingesetzt hast, worden bist von dem Herrn, um was zur Geltung zu bringen von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit, die sich widerspiegeln soll in deinem Leben und deinem Wesen. Und Gott dir einen Platz zugewiesen hat. Und da kommen die Frauen, die ganz nah dran waren bei dem Geschehen von Golgatha. Die bringen dich aus der Fassung, weil du gefangen bist in deinen Gedanken, in deinen Hoffnungen, die anders sind, wie Gott das hineingelegt hat in seinem Wort. Weil so schnell fängt das an, dass ich mich anfange zu verlieren in meinen Gedanken und in meinen Überlegungen und dass meine Hoffnungen den falschen Platz haben. Und was passiert, wenn so ein kleiner Stein aus der Fassung gerät und wegrollt? Ich habe noch nie so ein Schmuckstück besessen. Ich habe da eigentlich nur von der Theorie eine Ahnung von. Aber wenn so ein Stein, der einen ziemlich hohen Wert hat, da rauskullert, was macht der Besitzer des Schmuckstücks? Er macht sich auf die Suche. Und der Jesus, der stand sozusagen sofort an der Seite von diesen beiden Jüngern. Der Jesus war direkt an der Seite, der macht sich auf der Suche nach ihnen und stellt sich daneben. Und er hört erstmal einfach zu. Weißt du, wenn du was in deinen eigenen Gedanken, in deinen eigenen Hoffnungen hast, da kann dir, egal wer erzählen, was richtig und wichtig ist, niemals wirst du dem zuhören. Du bist da drin gefangen, wie dieses Unterhalten, die waren da drin fest. Der Jesus, der stellt sich daneben, er hört zu und er fragt, was ist das, worüber ihr euch unterhaltet? Was ist das, die Gespräche? Für mich schon fast ein Widerspruch. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Stehen zu können und niedergeschlagen zu sein. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich zurückschaue auf mein Leben, ohne Stille zu stehen und mal anzuhalten, geht es nie wieder weiter vorwärts. Dann ist mein Weg immer rückwärts gerichtet. Ich muss einmal stehen bleiben. Der Jesus schafft es mit dieser einfachen Frage, dass sie plötzlich innehalten, dass sie niedergeschlagen sind und dem Herrn Jesus was erwidern und sagen, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist in Jerusalem? Und jeder, der ein bisschen nahe jetzt dran ist, wer war der Einzige, der wusste, was in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist? Vielleicht kann mir das der Titus sogar beantworten. Wer war der Einzige, der wusste, was geschehen war in den Tagen, wo der Jesus gekreuzigt und auferstanden ist? Wer wusste genau Bescheid? Ja. Gott, genau, und der Jesus. Der, der vor ihnen stand, der war der Einzige, der Bescheid wusste, was genau geschehen war. Und die beiden Jünger dachten, da ist jetzt jemand, der wusste überhaupt nicht Bescheid, was geschehen ist. Der wusste von nichts Bescheid. Und der Jesus fragt, was denn? Und dann reden die beiden Jünger das, was sie dachten und das, was sie erkannten von dem Herrn Jesus. Und wir merken, indem wir sie berichteten, sie haben gar nicht alles erkannt. Und ich habe bis heute auch nicht alles erkannt, was meinen Herrn betraf. Ich weiß das eine oder andere, vielleicht vieles. Aber in allem hat sich mein Herr mir noch nicht gezeigt. Und sie berichteten all das, was in ihrem Herzen war. Und ich glaube, sie haben zu Ende erzählt, all das, was ihnen zu schaffen machte. Und der Jesus, der hört ihnen zu. Bist du schon mal stille geworden? Bist du schon mal angehalten? Hast du schon mal all das deinem Herrn in aller Ruhe ausgeschüttet, was dein Herz so bewegt? Was es so ausmacht, was dich so niedergeschlagen sein lässt? Das, was dich aus der Fassung bringt in deinem Leben, was dir zu schaffen macht, was dir zu Not hat? Hast du schon mal ausgeredet mit dem Herrn Jesus, ihm alles so vor die Füße gelegt, dass du anfangen konntest, dann auch zuzuhören, als du zu Ende warst, das alles auszubreiten, dass du anfangen konntest, zuzuhören, was er zu sagen hat. Der Jesus geht diesen Weg in seiner Liebe und in seiner Geduld, dass er da zuhörte. Und dann sagt er was und sagt zu ihnen, und ich muss dir sagen, mein Herr musste mir schon viel krassere Sachen sagen, wie er hier den Jüngern sagte. Viel krasser, wie er steht. Ihr Unverständigen. Ich sage immer, ich würde das für mich versetzen, du, der du keinen Verstand hast, das zu verstehen, was in der Bibel steht und was Gott schon in seinen Schriften gesagt hat. Wie oft stehe ich davor und lese und verstehe es einfach nicht. Kann es einfach nicht ergreifen. Und dann noch was, und ihr trägen Herzens seid, zu glauben. Wirklich das zu erfassen, und Glaube ist halt wirklich das in dem zu leben, was dort steht. Und wie träge bin ich oder bist du vielleicht auch manchmal darin, wirklich zu leben in dem Unsichtbaren, in dem Ewigen, was in der Bibel zu finden ist. Und wie schnell sind wir bereit und fällt es uns total leicht, in dem Irdischen zu leben, was wir direkt vor Augen haben. Wie schnell greifen wir nach den Möglichkeiten, statt in dem zu leben, wie der Rainer uns das eben gesagt hat, in dem zu leben, was von Gott bereitliegt, dass er nicht zu spät kommt, dass er nicht zu kurz kommt, dass er alles weiß, alles kennt, in dem Ewigen zu leben, statt in dem Elend, was wir oft so vor Augen haben und eigene Lösungen und Möglichkeiten suchen. Auf dem Weg weg aus Jerusalem, weg aus der Gemeinschaft, das hat nicht mehr gehalten, nicht getragen, weil sie selber den Herrn Jesus nicht mehr vor Augen hatten. Das hat sie irritiert, da waren Leute, die brannten für den Herrn Jesus, die sind neu angefacht worden und sie haben den Herrn Jesus selber nicht gesehen. Dann ist das sehr irritierend gewesen. Und dann merkst du vielleicht, wenn du gerade brennst für den Herrn Jesus, du kannst das nicht übertragen auf den Nächsten. Der andere muss wirklich den Herrn Jesus auch sehen und kennenlernen und merken, wo er ist, wer er ist. Und das sehen wir hier in der Begebenheit. Ich finde das so fein, wie der Jesus das macht. Dass der Jesus anfängt im Wort Gottes, angefangen von Mose, durch das damals vorhandene Alttestament, den Jüngern alles aufzuzeigen, was ihn betraf. Dass er nicht gesagt hat, hier bin ich, könnt ihr nicht erkennen oder so sehen. Wir sehen, die Augen waren ihm gehalten. Die konnten nicht erkennen, dass der Jesus war. Im anderen Evangelium steht, er war in einer anderen Gestalt dort vor ihnen. Einer Gestalt, die sie so noch nicht kannten. Das Entscheidendste ist, und das, was hier die Herzen wieder neu ansteckt für den Herrn Jesus, ist, dass der Jesus anfängt, die Bibel zu öffnen. Und wir haben in den Mittwochstunden gerade angefangen, wieder im ersten Buch Mose anzufangen, die Bibel, die Schriften zu lesen. Und wir haben in manchen Punkten schon den Herrn Jesus gesehen. Wenn wir beim Sündenfall sehen, dass sobald der Mensch in der Trennung von Gott war, Gott schon sagt, dass er den schicken will, der der Schlange den Kopf zermalmen wird, aber er wird in die Ferse beißen. Dass der Jesus dort schon sichtbar wird, dass er leiden muss. Und wie oft klammern wir Leid und Not aus unserem Leben. Gott hat das vom ersten Augenblick, in ersten Hinweisen auf den Herrn Jesus in ganzem Maße einbezogen, dass der Jesus leiden musste. Aber dass der Jesus auch kommt als der Sieger. Der, der den Kopf zertritt, ist der Sieger. Der die Macht nimmt, dem der Macht hat auf der Welt, dem Teufel. Dem ist die Macht genommen worden durch den Herrn Jesus. Der nächste Hinweis, den wahrscheinlich auch der Jesus erzählt hat. Und ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich das gelesen habe, boah, da wäre ich gern dabei gewesen. Und ich habe im zweiten Moment sofort gesagt, ich bin doch dabei. Der Jesus möchte mir doch jede Stelle im Alten Testament und heutzutage sogar im Neuen Testament öffnen und sich mir zeigen. Ich brauchte damals gar nicht dabei zu sein. Der Jesus möchte heute mit mir und mit mir dir das Gleiche tun, mir die Schrift zu öffnen und zu sagen, Mensch, hast du zu kämpfen mit deiner Ungerechtigkeit, mit deinem Gefallensein, dann sieh doch, wie Gott kommt und Tiere schlachtet und Kleider macht und deine Schuld überdeckt und überkleidet in Herrn Jesus. Dass du wieder zumindest mit Gott reden kannst. Das sind ja Bilder auf das, was auf Golgatha geschehen ist. Im Moment haben wir uns angeschaut, die Begebenheit von Noah. Was für eine Rettung. Gott muss richten. Und in dieser Arche und im Herrn Jesus ist jeder, der drin ist, wird mitgenommen durchs Gericht durch auf die andere Seite in das neue Land. In alle neuen Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und das sind himmlische Verheißungen. Das sind ewige Verheißungen. Ich weiß nicht, wie weit und durch wie viele Psalmen, ob durch Jesaja 53, wenn manches manchmal nicht getroffen hat, hat mich Jesaja 53 immer getroffen. Und es hat mich immer getroffen, wenn ich gelesen habe aus Micha, dass der Jesus von den Urzeiten der Ewigkeit herkommt. Wenn ich merke, ich werde verbunden mit dem, was Gott in mein Herz gelegt hat. Gott hat die Ewigkeit in mein Herz gelegt. Und Gottes Wort zieht mich dahin, wo ich weiß, wo mein Herz sich nachsehnt, nach der Ewigkeit. Und vor Urzeiten der Ewigkeit hat Gott den Herrn Jesus schon auserwählt und hat festgelegt, dass er an deiner und meiner Stelle sein Leben lässt. Was für ein Gott. Ein Beispiel hat mir geholfen, da muss ich dich jetzt in ein Beispiel reinziehen, so ähnlich wie mit dem Schmuck oder der Fassung, was vielleicht dann für dich nochmal schwieriger zu verstehen ist. Ich möchte das aber trotzdem gerne erzählen, weil es ist schon wichtig irgendwie zu merken, zu erkennen, wie hier in dieser Begebenheit, wie kann Feuer, wie kann ein Brennen in meinem Herzen neu entfacht werden. Wisst ihr, ich heize jetzt seit 25 Jahren mit Holz. 20 Jahre nur, die anderen Zeit hauptsächlich. Ich würde mal sagen, zwischen 400 und 500 Kubikmeter Holz sind da schon irgendwie durch den Ofen gegangen. Und ich möchte es im Winter warm haben. Also mache ich mich auf den Weg zu suchen und das Holz heranzuschaffen. Und dann habe ich einen Ofen und sitzt die Nachbarin, die Ines hier, die weiß das manchmal dann vielleicht, der Kamin qualmt und ich versuche, dass das nicht so ist. Ich versuche irgendwie die Belästigung so gering wie möglich zu halten. Ich versuche das, was ich kann, einzusetzen, dass das passiert. Hab dann eine gewisse Routine, aber manchmal klappt das gar nicht. Manchmal will das Feuer einfach nicht entfachen. Ich mache alles gleich wie immer und es wird nicht warm, sondern es knackt und knistert und es raucht, aber es bringt keine Wärme, sondern nur Belästigung. Kennst du das vielleicht auch aus deinem Glaubensleben? Machst immer das Gleiche, hat dir schon mal geholfen, hat dein Herz schon mal erwärmt, aber es passiert nichts. Ich weiß dann manchmal nicht, was ich machen soll. Ich mache dann das Ausgehen, mach alles raus, mach den Ofen sauber, mach wieder, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und was ich dann meistens mache, wenn ich den Ofen gereinigt habe, ich fange ganz, ganz klein an. Ich fange mit ganz wenig an, den Ofen anzuzünden. Und wenn das brennt, tue ich ganz, ganz langsam mehr hinzumachen, bis der Ofen dann richtig brennt. Zwei Sachen muss ich dran denken. Ich muss daran denken, wenn wir an ein Feuer denken, was im Alten Testament eigentlich immer brennen sollte, das ist das Feuer des Altars, wo Gott Ehre dargebracht wird, was brennen sollte, um Gott Opfer des Wohlgeruchs darzubringen. Das wurde jeden Morgen vom hohen Priester gereinigt und sauber gemacht. Also wenn irgendwas mal nicht stimmt und irgendwie nicht ans Laufen ist, ist in meinem Leben oft, dass eine Verunreinigung da ist, die ich nicht beseitigt habe. Und solange ich die nicht beseitigt habe, kann das nichts werden. Manchmal ist das auch nicht. Dann hat sich was irgendwie am Ofen verstellt. Und dann muss ich dem auch auf den Grund gehen. Und ich habe gedacht, das kenne ich aus meinem Glaubensleben auch. Und mir ist das vor 15 Jahren mal sehr, sehr deutlich geworden. Eine Stelle aus Jesaja 40, die möchte ich euch vorlesen und vielleicht kannst du die mit hineinnehmen in dieses Bild. Auch eine Stelle von der Größe und der Schönheit Gottes, aber auch eine Größe und der Schönheit Gottes, was Gott tun möchte und was Gott tun kann, um dein Leben wieder zum Leuchten, zum Glühen, zum Brennen zu bringen und nicht, dass es nur raucht und qualmt und eine Belästigung ist für andere. Jesaja 40, ich lese ab Vers 27. Warum sagst du Jakob und sprichst zu Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Gott entgeht mein Recht? Hast du nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er mattet nicht. Und unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ich habe wenig Ahnung davon, was Adler angeht. Ich habe ein bisschen Ahnung dafür. Wir hatten eine Zeit lang Hühner gehabt und ich habe mir das eigentlich auch mal von den Adlern so erzählen lassen. Wenn so ein Adler in die Mauser kommt, wenn es die Federn verliert, kann ein Adler nicht mehr fliegen, bis neue Federn gewachsen sind. Und während der Zeit ist dieser Adler darauf angewiesen, dass andere kommen und ihn versorgen. In dieser Zeit wird auf dem rumgehackt, das habe ich bei unseren Hühnern gesehen. Es gab immer so einen Chefhuhn, dann hat das plötzlich, kam das in die Mauser, hatte immer auf allen zurechtgewiesen und verlor die Federn. Plötzlich waren alle nur noch auf diesem Chefhuhn da am Rumhacken, weil es keine Federn mehr hatte und es war ständig blutig gewesen davon, bis neue Federn gewachsen sind. Gehört, dass manche Adler das nicht überleben. Aber wenn sie das durchgemacht haben und neue Federn gewachsen sind, dann heben sie, wie wir das gelesen haben, ihre Schwingen empor. Dann ist deren Kraft nicht zu vergleichen mit der Kraft der Jugend. Und ihr seht junge Männer, die fallen und straucheln. Dieser Adler, der das durchgemacht hat, der hat neue Kraft. Ich habe gedacht, manchmal ist so ein Umbauprozess notwendig, wie ich das von meiner Heizung komme, dass Dinge erneuert werden müssen. Dass es Dinge gibt, wo vielleicht du auch in deinem Leben der Nachfolge, dem Herrn Jesus hinterher, alles auf deine Kräfte gesetzt hast, auf dein Denken, auf deine Möglichkeit. Kennst du das, dass Gott dir das alles nimmt? Dass Gott das wegnimmt, sagt, ich möchte Dinge da an die Stelle setzen, die von mir sind, die von der Ewigkeit herkommen, die nicht deinen Möglichkeiten entsprechen, sondern meinen Möglichkeiten. Und wenn das passiert, und derzeit ist einfach eine Pause angesagt, dann ist ein Warten und Harren auf die Größe und auf die Herrlichkeit und auf die Schönheit Gottes angesagt, dass er es tut, in deinem Leben und in meinem Leben. Dass er das vollendet, was er angefangen hat. Da gehört Vertrauen zu. Da gehört ein Blick zu des Wartens. Aber dann passiert es, dass dieser Adler startet und wieder abhebt in Gottes Kraft und nicht mehr auf sich und seine Möglichkeiten schaut. Dass der Blick da ist auf den, der alles zu tun vermag, wie der Rainer uns das eben auch bezeugt hat. Und gemerkt, da kommt das Herz ans Brennen, wenn wir diesen Blick haben auf den Herrn Jesus, wenn wir persönlich ihn sehen, wenn wir persönlich die Erfahrung gemacht haben. Und das kann sein in einer Stunde wie hier oder in einer anderen. Und wisst ihr, mir macht das so, geht das die letzten Monate, vielleicht ein paar Jahre so durchs Herz. Was Liebe heißt und dass Liebe so freiwillig ist. Der Jesus geht diesen Weg mit denen und dann stellt er sich, als wollte er weitergehen. Und dann sagen die Jünger, und der Jesus hat dann nur darauf gewartet, komm mit uns ins Haus. Ich möchte, dass du mit in mein Haus, in mein Leben reinkommst. Ich möchte dich nicht mehr loslassen. Und wir lesen, der Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Und wenn am Anfang der Verse, die wir gelesen haben, und siehe, zwei von ihnen der Blick auf die beiden Jünger gerichtet ist, gibt es am Ende der Evangelium einen Blick, wo das Siehe auf den Herrn Jesus gerichtet ist. Und, oder da gesagt wird, nachdem der Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Zeit. Dass der Jesus den Blick gibt, ich will bis ans Ende der Zeit bei dir bleiben. Ich möchte Wohnung machen und dich nicht mehr verlassen, nicht mehr loslassen. Egal was ist, egal was passiert im Leben, ich werde bei dir bleiben. Und er ist hier gekommen, um zu bleiben. Und der hat sich einladen lassen und Liebe ist immer freiwillig. Ich muss den Herrn Jesus bitten, komm hinein in mein Leben. Wir hatten jetzt das Wochenende, die letzten Tage Besuch gehabt von Hanna und Richard und von der Maila. Und das ist so, wenn die dann kommen, dann räumen wir unser Schlafzimmer, weil da Platz ist auch für die Kleine, und ziehen dann um unser Gästezimmer. Dann geben wir diesen Raum ab. Gibst du diesen Raum ab, wo du so drin zu Hause bist, und dem Herrn Jesus diesen Platz einzuräumen und sagen, du hast jetzt das Sagen, du bist jetzt mein Gast und du hast diese erste Stellung. Und diese erste Stellung übernimmt der Jesus auch. Er nimmt sozusagen die Stellung auch des Tischherrn. Er bricht dann hinterher das Brot am Tisch. Ich denke normal, was er der Hausherr macht. Der Jesus ist hier Hausherr geworden. Liebe ist immer freiwillig und der Jesus lädt ein, der wartet. Aber der Jesus ist auch so genial. Und ich musste auch an den Zachäus denken, der von Weitem Ausschau hielt auf dem Baum, weil er zu klein war und nach dem Herrn Jesus Ausschau hielt. Und das reichte aus, dass der Jesus auf ihn zukommt und sagt, in deinem Haus möchte ich heute bleiben. Es reicht aus, wenn du Ausschau hältst, so von Weitem, so ganz schwach, dass der Jesus auf dich zukommt und sagt, ich will bei dir bleiben. Ich will Wohnung bei dir machen, ich will bei dir bleiben. Auch beim Zachäus im Herzen, im Haus seines Herzens ist er geblieben. Ich finde das auch was Besonderes, wo sie dann an dem Tische sitzen, wo sie zusammen das Brot brechen und dass sie dann den Herrn Jesus erkannten als Herrn. Ich weiß nicht, wie oft das dir sonntags geht, wenn wir hier zusammensitzen, wie dein Blick und dein Herz aufgeht, wirklich den Herrn Jesus zu erkennen, weil wir an den Zeichen seiner Liebe sehen, was er für uns getan hat, sein Wesen, seiner Persönlichkeit. Aber ich finde es auch total interessant, dass das Herz und das Innere nicht gespeist wird durch die Gegenwart des Herrn Jesus, sondern das, was er gezeigt hat, in der Bibel, was ihn betraf. Und das macht er bis heute so. Es ist nicht seine Gegenwart, die was verändert hat, sondern dass sie durch das Reden des Herrn Jesus die Schrift geöffnet bekommen hatten und den Herrn Jesus erkannt haben. Und da kannst du, wenn du nach Hause kommst, und fortfahren, ihn zu erkennen. Du kannst die Bibel aufschlagen und einfach ihn suchen. Und der Herr hat zugesagt, wer mich sucht, wird mich finden. Du wirst ihn und seine Person finden in seinen Schriften. Was verändert das? Was veränderte das bei diesen beiden Jüngern? Und was verändert das in deinem und meinem Leben? Da waren zwei, die waren aus der Fassung gebracht. Und bei den beiden ist was angezündet worden, neu in ihrem Herzen. Und sie konnten in ihrem Herzen den Herrn Jesus sehen, den Herrn Jesus erkennen. Und wenn ich an diesen Edelstein denke, der aus der Fassung gebracht ist, was tut der Besitzer, wenn er diesen Stein gefunden hat? Er lässt oder setzt ihn wieder da an den Platz, wo er ihn haben möchte. Und wir merken das bei diesen beiden. Wenn wir jetzt so weiterlesen würden, Vers 33, und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, und sie sagten, der Herr ist wirklich auferstanden worden und dem Simon erschienen, und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Es drängt die in die Gemeinschaft. Es drängt sie an den Platz, wo die anderen mit zusammen sind. Und ich denke daran, mit dem Herzen wird erkannt zur Gerechtigkeit, aber mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Die wollten den Mund nicht halten davon, von dem, was sie erlebt hatten mit dem Herrn Jesus. Und sie machten sich die 11 Kilometer zurück nach Jerusalem, die warme Quelle spielte überhaupt gar keine Rolle mehr, und erzählten von dem, was sie mit dem Herrn Jesus erlebt hat. Dem Herrn Jesus ist das wohl so ein Anliegen, den Seinen zu begegnen, dass an dem ersten Tag seiner Auferstehung es 5 Berichte gibt, wie er seinen Jüngern begegnet. Und in den folgenden 40 Tagen, wo er auf der Erde ist, bis zu seiner Himmelfahrt nochmal 5 Berichte. Und während sie da wieder zusammen sind, passiert das, was er heute auch verheißt. Sie sahen und erzählten davon, und dann lesen wir: Während sie aber dieses redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. Der Jesus stellt sich da in der Mitte, wo er im Mittelpunkt steht. Jesus möchte auch heute in unserer Mitte stehen, wenn wir ihn im Mittelpunkt unseres Lebens, unseres Herzens haben. Ich habe aber auch gedacht, wenn wir jetzt die letzten Verse ab Vers 50 noch von diesem Kapitel lesen, wie dann irgendwie, wo der Jesus zum Himmel auffährt. Ich lese uns die Verse. Er führte sie aber hinauf bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Sie aber warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Also, wenn der Jesus sozusagen das so angezündet hat, wenn sie das erlebt hatten, war das, dass der Jesus hinaufgefahren ist und dass sie ihn jetzt aus dem Himmel erwarteten, wie es auch in anderen Evangelium steht. Aller Grund im Herzen sich zu freuen, aller Grund die Gemeinschaft zu pflegen, soweit es geht, allen Grund mit ihrem Leben in dem Ewigen unterwegs zu sein, statt in dem Zeitlichen. Und ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nicht losgelassen, vielleicht auch einen Vers noch aus, den habe ich bestimmt auch schon mal vorgelesen, aus der Bergpredigt vorlesen zu wollen, aus Johannes 17, in Vers 3. Dieses aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen ist die höchste Form der Gemeinschaft, die mit dir jemand da haben kann. Das ist nicht nur so mit den Augen. Erkennen ist die tiefste Gemeinschaft, die man mit jemand haben kann. Nur diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hast, hast du ewiges Leben. Wenn du diese Gemeinschaft hast, dann kannst du diese Freude haben, die diese Jünger hatten. Mit dieser Gemeinschaft kannst du warten auf den, der wiederkommen wird, um dich zu sich zu holen, damit du ewig bei ihm bist. Wir haben wunderbaren Herrn und wir haben wunderbares Mühen und Kümmern unseres Herrn Jesus. Und vielleicht sind ein paar Punkte dabei, und ich kenne das aus meinem Leben zu gut. Ich habe gedacht, wenn meine Gedanken mich gefangen nehmen, bin ich nie gegenwärtig. Ich bin immer irgendwie entweder in der Vergangenheit oder in Dingen, die vielleicht meiner Zukunft passieren. Das Einzige, was mich wirklich gegenwärtig sein lässt, ist die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus, mit Gottes Wort. Dann kann ich gegenwärtig sein, dann kann ich im Jetzt sein. Es hilft mir total in der Gefangenschaft, die ich sonst in mir habe. Gottes Wort hilft mir, gegenwärtig zu sein. Ich weiß nicht, was deine Not manchmal ist, was dir manchmal den Herrn Jesus verschwimmen lässt vor den Augen. Aber er will sich dir zeigen, immer wieder neu, in den Schriften. Und wenn alles nicht klappt, fang ganz klein an. Fang ganz klein wieder an, ihn zu suchen. Wenige Verse, nimm das mit und nähr dieses Feuer. Weißt du, wenn ich heute im Wald spazieren gehe, kann ich dir sagen, da, dir, Das Holz, was da stand, das verbrenne ich diesen Winter in meinem Ofen. Das, was ich hier gefunden habe in den Schriften, das nährt mich jetzt. Das lässt jetzt mein Herz erwärmen. Und wenn du es nicht tust, wie willst du Material haben, das dein Herz erwärmt, wenn du dich nicht mit beschäftigst? Wenn es nicht mit Inhalt deines Lebens ist, wie wird dein Herz sonst warm? Ich möchte hier schließen.